Um Hochbegabte ranken sich allerlei Mythen. Manche glauben, diese Menschen müssten nie lernen und würden sich alles Gehörte oder Gelesene sofort merken. Andere denken, dass Hochbegabte zwar sehr klug, dafür aber sozial schwierig sind. Von nerdig bis hin zu ängstlich oder zurückgezogen. Aber was davon stimmt wirklich? Sind Hochbegabte verrückte Genies, komische Typen mit Spleens? Das hier ist Nevermind, der Psychologie-Podcast von Business Insider. Hi, ich bin Fanny.
Und ich bin Dedemann.
Heute geht es um die Frage, was Hochbegabte von anderen unterscheidet, außer der Intelligenz. In Vorbereitung auf diese Folge hat Dedemann hier ganz fleißig gegoogelt, und zwar welche Stars eigentlich hochbegabt sind. Was hast du gefunden, Dedemann?
Ja, ganz verschiedene Stars tatsächlich, Fanny. Also Shakira hat mich weniger überrascht. Die spricht nämlich auch 5 Sprachen, soweit ich weiß. Eine Person, die mich sehr überrascht hat, ist Rowan Atkinson. Die meisten kennen ihn als Mr. Bean. Mhm. Er soll laut Internet ein IQ von 178 haben.
Was
ja schon sehr weit oben ist. Aber eine Person, die mich sehr überrascht hat, ist Sylvester Stallone. Der soll nämlich, Fanny, laut Internet ein IQ von 160 besitzen. Da dachte ich, ja, der hat so oft auf den Kopf bekommen. Ich weiß nicht, ob das hinhaut. Aber ja, müsste man mal prüfen, ob das alles so stimmt.
Ich habe auch nur im Kopf Madonna, liegt glaube ich so um die 140. Alicia Keys liegt auch so um die 140. Also auf jeden Fall über der magischen Grenze von 130. Denn das ist die Grenze, ab der man sich offiziell hochbegabt nennen darf, wenn man es denn offiziell getestet hat. Also wir sprechen heute über hochbegabte Menschen. Und was klar ist, sie sind besonders schlau. Und zwar schlauer als die meisten anderen Menschen. Wie misst man sowas? Psychologen messen Hochbegabung meist in einem etablierten Testverfahren. Deswegen gibt es da auch offizielle Bestätigungen dafür, wenn man tatsächlich hochbegabt ist. Und sie machen das, indem sie den Intelligenzquotienten, also den IQ, bestimmen. Die meisten Menschen liegen auf dieser Skala, die es dafür gibt, irgendwo zwischen 85 und 115. Der Durchschnitt ist 100. Und wer einen höheren IQ hat, gilt schon mal als überdurchschnittlich intelligent, also bis an diese Grenze von 130 ran. Und wer aber da drüber liegt, wie zum Beispiel die Stars, über die wir gerade gesprochen haben, wenn es denn stimmt, der darf sich offiziell hochbegabt nennen. Das schaffen nicht so viele. Es sind ungefähr 2%, also 2 von 100 Menschen gelten offiziell als hochbegabt.
Also Fanny, wir beide haben uns ja noch nicht getestet. Das heißt, es besteht die Chance, dass auch wir hochbegabt sind. Aber gehen wir einfach davon aus, dass wir, ich nenne es jetzt mal, normal begabt sind. Was unterscheidet denn dann Menschen wie dich und mich von Hochbegabten?
Das haben sich Forschende natürlich auch gefragt. Und ich finde das so spannend, weil diese Klischees über Hochbegabte ja doch ziemlich kursieren im Alltag. Also gerade diese, wenn das so ein bisschen skurrilere Typen sind, die vielleicht sozial zurückgezogen sind oder so ganz exzentrisch, also Rowan Atkinson passt da insofern dann doch irgendwie hin als Mr. Bean, dann verbindet man das ganz oft mit Hochbegabung. Und viele, muss man ja auch dazu sagen, sagen gar nicht, dass sie hochbegabt sind, weil dann auch bestimmte Erwartungen von außen an einen herangetragen werden. Ob sich Hochbegabte in ihrer Persönlichkeit jetzt aber tatsächlich messbar von anderen unterscheiden, das haben sich Wissenschaftler aus den USA einmal angeschaut, nämlich von der University of Wisconsin-Stevens Point heißt die. Und sie haben dafür eine sogenannte Metastudie aufgesetzt. Was ist eine Metastudie? Das ist eine große Studie, die aus anderen bereits veröffentlichten Studien besteht und die analysiert die sozusagen studienübergreifend, sodass man ein ganz großes Bild hat. Und in dieser Metastudie gab es jetzt 8000 Teilnehmende, was schon ein sehr großer Datensatz ist. Und da konnte man mithilfe ganz bestimmter statistischer Verfahren schauen, inwiefern unterscheiden sich jetzt die Normalbegabten von den Hochbegabten, und zwar hinsichtlich ihrer Persönlichkeitsmerkmale. Das ist natürlich die Frage, was guckt man sich da genau an? Wenn ihr unseren Podcast regelmäßig hört, dann wisst ihr inzwischen schon, Psychologen nehmen sehr gerne die sogenannten Big 5 dafür, also 5 grundlegende Persönlichkeitseigenschaften, die bei jedem in einem gewissen Maß ausgeprägt sind. Und das haben die Forschenden auch hier gemacht. Diese Merkmale sind zum einen Extraversion, das heißt, wie sehr ziehe ich Kraft aus sozialen Interaktionen. Zum zweiten Verträglichkeit, was bedeutet, wie gut kann ich mich mit anderen arrangieren, wie kompromissfähig bin ich, aber auch wie durchsetzungsstark. Die dritte Dimension nennt sich Gewissenhaftigkeit, da geht es, so wie es der Name schon sagt, darum, wie gewissenhaft man Dinge erledigt, ob man eher so ein kleiner Chaot ist oder eben alles gerne strukturiert und sortiert angeht. Die vierte Dimension nennt sich Neurotizismus. Das ist vielleicht einfacher übersetzt als emotionale Labilität. Das heißt, wie sehr lasse ich mich stressen? Wie sehr bin ich anfällig dafür, ängstlich zu sein, mir Sorgen zu machen, solche Dinge. Und die letzte und fünfte Dimension nennt sich Offenheit für neue Erfahrungen. Und da geht es darum, wie sehr jemand fein damit ist, Unerwartetes sich anzuschauen, also neue Herausforderungen anzunehmen, wo man vielleicht noch nicht ganz genau weiß, wie man sie überhaupt angeht.
So, ihr seid jetzt da draußen vielleicht genau wie ich die einzelnen Punkte, die Fanny genannt hat, durchgegangen und habt euch gefragt, hätte ich eine Chance, hochbegabt zu sein? Deswegen die Frage an dich, Fanny, wie misst man das dann jetzt genau? Weil das sind ja jetzt erstmal Überbegriffe. Deswegen, Fanny, wie misst man denn jetzt genau, ob jemand extrovertiert ist oder eher gewissenhaft?
Also das sind Fragebögen, die man ausfüllen kann. Die Fragen sind aber so gestellt, dass man nicht sofort versteht, was gemeint ist. Also die Frage ist nicht, bist du gewissenhaft, um Gewissenhaftigkeit zu erfassen. Wir verlinken euch gerne mal ein Beispiel dafür, dann könnt ihr schauen, wie die aussehen. Und ich nenne nachher auch noch ein paar Beispielfragen aus einer bestimmten Skala, nämlich die, in der sich die Leute tatsächlich unterschieden haben, die hochbegabt waren. Es war nämlich nur eine einzige, das kann ich schon mal teasern. Aber was man jetzt vermuten würde, sagen wir mal, das Klischee von dem Hochbegabten als jemand, der immer nur lernt und den Soziales überhaupt nicht interessiert, der auf keine Party geht. Mhm. Das wäre ja zum Beispiel jemand, der auf der Extraversionsskala ganz, ganz unten landen würde. Also der sehr introvertiert ist, das Haus nicht verlässt. So, und da müsste man dann einen Unterschied sehen zu allen anderen Menschen. Oder bei der Skala Neurotizismus, also jemand, der emotional eben instabil ist oder auch sehr gehemmt oder viele Stimmungsschwankungen hat. Das wäre eben jemand, der so dem Klischee folgend so ein genialer Verrückter wäre, ne? Der ständig dann Wutausbrüche hat und sich dann zurückzieht. Also so würde man ein Muster sehen, wenn es denn eines gäbe. Und das Interessante ist, dass in der Untersuchung rauskam, es gibt nur auf einer einzigen Skala einen Unterschied, und zwar auf der Dimension Offenheit für neue Erfahrungen. Also Hochbegabte waren deutlich offener für jegliche neue Erfahrung, egal ob das fremde Essen war oder eine neue berufliche Herausforderung oder noch eine fünfte Sprache zu lernen. Alles sowas fällt darunter. Das Spannende ist, dass Menschen, die auf dieser Skala Offenheit für neue Erfahrungen ganz weit oben landen, dafür auch bekannt sind, dass es ihnen sehr leicht fällt, die Perspektive von anderen Menschen zu übernehmen, weil sie dieses flexible Denken die ganze Zeit trainieren. Es fällt ihnen auch leicht, ihre Komfortzone zu verlassen und sich eben Dingen zu stellen, wo sie noch gar nicht wissen, wie die so ausgehen. Auch sportliche Herausforderungen beispielsweise. Also wir reden jetzt gar nicht nur über Beruf, sondern auch, was macht man im Urlaub, was macht man in den Ferien, in der Freizeit. Und Offenheit für neue Erfahrungen ist auch eng verknüpft mit intellektueller Neugier, mit Unkonventionalität, auch mit Kunst und Kreativität. Was zum Beispiel dazu passt, dass wir jetzt ganz viele Stars genannt haben, die hochbegabt sind, die in der Kultur- und Kreativbranche unterwegs sind. Und jetzt habe ich euch versprochen, dass ich ein paar Beispielfragen nenne aus diesem Big Five-Fragebogen für die Skala, die hier eine Rolle spielt, was ja die Offenheit für neue Erfahrungen sind. Und so Beispielfragen wären, dann muss man dann ankreuzen auf der Skala, wo man sich sieht, ich bin neugierig auf viele verschiedene Dinge, ich bin ein tiefsinniger Denker, ich habe eine rege Fantasie oder ich halte mich für erfinderisch. Das sind so ganz typische Beispielfragen für Offenheit für neue Erfahrungen.
Okay, aber das sind ja trotzdem Fragen, die nach meinem Empfinden über mich selbst gehen. Was ist denn jetzt, wenn wir jemanden haben, der sich komplett überschätzt und bei allem sagt, total, ich bin total offen, ich habe neue Ideen. Aber dann prüft man doch bestimmt noch andere Dinge, um rauszufinden, ob die Person wirklich hochbegabt ist, oder?
Ja, nicht in jeder einzelnen Studie, aber natürlich ist dieser Einwand total berechtigt. Und das haben sich Psychologen auch überlegt, dass man natürlich gegenchecken muss, ob die Fremdbewertung und die Eigenbewertung übereinstimmt. Also, wenn du dich jetzt bewertest, der Mann auf dieser Skala und dich für den tiefsinnigsten Denker überhaupt hältst und das ankreuzt, dann würde man zum Beispiel auch noch deine Eltern befragen, Freunde befragen. Also man matcht dann Fremd- und Selbstbild. Man macht das nicht in jeder Studie. Hier wurde das zum Beispiel nicht gemacht. Aber das hat man gemacht, und zwar in dem Prozess, in dem man so einen Fragebogen wie die Big Five validiert, nennt man das. Also einmal testet, misst dieser Fragebogen überhaupt das, was wir wollen? Und da gehört das natürlich dazu.
Also ich kenne Hochbegabte immer aus Filmen und Serien, Fanny, und da werden sie oft dargestellt wie die, die dann wild irgendwie anfangen, irgendwelche Formeln und Lösungen an der Wand rumzukrakeln mit einem Edding und weil sie es kaum aushalten können, weil ihr Gehirn sowas von die Übermacht annimmt, dass sie jetzt das Problem lösen müssen. Was ist da wirklich dran an diesem Klischee?
Ja, es ist natürlich ein bisschen überzogen. Also die meisten Hochbegabten sind einfach ein bisschen schneller in ihrer Verarbeitungsgeschwindigkeit, also wenn sie Sachen durchdenken, auch in ihrer Lernfähigkeit, in ihrer Auffassungsgabe. Wir hatten vorhin das Beispiel mit den mehreren Sprachen sprechen. Wer war es nochmal?
Shakira spricht 5, glaube ich.
Ja, genau. Also natürlich kann auch jeder nicht Hochbegabte 5 Sprachen lernen, aber es würde wahrscheinlich deutlich länger dauern. Es würde demjenigen sehr viel schwerer fallen als dann in dem Fall Shakira, wenn sie hochbegabt ist und nochmal eine spezielle Begabung hat im Bereich verbales Denken. Weil natürlich auch nicht jeder Hochbegabte in jedem Bereich des Lebens total brilliert. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen. So, aber natürlich bleibt die Frage, woher kommt denn dann dieses Klischee, dass Hochbegabte oft so ein komische Typen, sage ich jetzt mal, sind. Und vielleicht liegt es an einer relativ kleinen Gruppe unter den Hochbegabten selbst. Man weiß nämlich, dass ungefähr 15% von ihnen oft sehr, sehr spät erst als hochbegabt erkannt werden, weil sie, und da kommt auch der Name her, Underachiever sind. Also zum Beispiel in der Schule eher durch sehr schlechte Leistungen auffallen, also als Problemfall gesehen werden, dann oft auch natürlich sozial ein bisschen einen schwierigen Stand haben. Diese Hochbegabten werden oft spät erkannt, ne? Und dann gibt es aber vielleicht so einen Effekt, dass man sich denkt, ah, okay, also deswegen war er oder sie immer so ein bisschen seltsam.
Okay, das heißt, wir könnten alle irgendjemanden kennen, der eine versteckte, hochbegabte Person ist, aber es fällt nur nicht auf, weil nicht die richtigen Gegebenheiten da waren?
Ja, genau. Ist dann auch nochmal eine Mischung zwischen verschiedenen Dingen. Ne? Also die Frage, wie ist der Fit zwischen Familie und der Schule oder der Klasse? Also spielen noch sehr viele andere Dinge mit rein. Vielleicht machen wir zu den Underachievern auch nochmal eine extra Folge.
Ja, ich finde es super spannend.
Ja, aber daher kommt wahrscheinlich dieses Klischee des so ein bisschen seltsamen, spleenigen Hochbegabten. Aber es sind 15%, also jetzt nicht die große Mehrheit der Hochbegabten. Und die meisten Hochbegabten sind eben genauso wie alle anderen in ihrer Persönlichkeit. Kurzes Fazit. Was Hochbegabte von anderen unterscheidet außer der Intelligenz? Wir haben jetzt gesagt, nur 2% aller Menschen sind hochbegabt. Das heißt, ihr IQ liegt über der magischen Grenze von 130. Über Hochbegabte gibt es viele Vorurteile. Besonders beliebt ist zum Beispiel das des Hochbegabten als so einem schrägen Vogel, also so sozial unangepasst, ein bisschen nerdig. Und eine große US-Analyse zeigt, Hochbegabte unterscheiden sich nur in einer einzigen Eigenschaft von allen anderen, nämlich der großen Offenheit für neue Erfahrungen. Das heißt, sie verlassen gern ihre Komfortzone, sind flexibel im Denken und Verhalten, oft unkonventionell und mit einem Faible für Kunst und Kreativität.
Das war's für heute von Nevermind. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne. Schickt uns auch eure Fragen und euer Feedback entweder als Sprachnachricht an die Nummer in den Shownotes oder als Mail an podcast@businessinsider.de. Beim nächsten Mal geht es dann um die Frage Schadenfreude. Was sagt sie über euch aus?